Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 80 Jahren scheiterte die Widerstandsgruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, mit einem Attentat auf Hitler. Wir sprechen über das Gedenken an den Widerstand mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Außerdem setzen wir unsere Gesprächsreihe Freund und Feind fort. Und wir waren bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele und bei der 25. Ausgabe des Poesiefestivals Berlin. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. In der noch ganz jungen Bundesrepublik waren sie Eidbrecher und Verräter, in der DDR wegen ihres adligen Hintergrundes Klassenfeinde. Die militärische Gruppe um Stauffenberg, der vor 80 Jahren am 20. Juli 1944 mit einer Bombe Hitler töten wollte. Das Attentat misslang, Stauffenberg und andere Militärs wurden noch in der Nacht hingerichtet. Insgesamt zählten mehr als 200 Männer und Frauen zum Widerstand, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Konservative und kirchliche Vertreter. Das Gedenken an diesen Widerstand ist erst nach vielen Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur geworden. Bloßes Erinnern reiche aber nicht aus, sagte vor 24 Jahren der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse in seiner Rede zum Gedenken an den 20. Juli. Thierse gehörte im letzten Jahr in der DDR der Oppositionsbewegung Neues Forum an. Erst Gedenken, so Thierse, lasse Empathie entstehen. Ich habe ihn gefragt, wie er das Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus heute sieht.
Ich glaube, dass ich den Satz immer noch sagen würde. Denn die Erinnerung an den 20. Juli ist die Erinnerung an ein Unglück, nämlich an einen gescheiterten Versuch, sich von einer entsetzlichen, mörderischen Diktatur zu befreien, mit all den Folgen, die dieses Unglück hatte. Und damit sollten wir nicht nur den Mut derer feiern, die da aus geradezu existenzieller Anstrengung eine Verzweiflungstat versucht haben, sondern wir sollten überlegen, was das bedeutet. Demokratien muss man schützen, bevor sie beseitigt sind. Wenn wir uns an den 20. Juli erinnern, erinnern wir uns an die Verpflichtung, die Freiheit und Demokratie, die sie erringen wollten, auf abenteuerliche und existenzielle Weise, dass wir diese freie Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen müssen. Heute. Bloßes Erinnern reicht nicht. Wir sind gefragt, was wir heute tun müssen.
Der 20. Juli ist ja vor allen Dingen verbunden mit dem Namen Stauffenberg. Sie sind Schirmherr der Georg-Elser-Initiative, benannt nach dem Widerstandskämpfer, der am 8. November 1939 in München ein Attentat auf Hitler verübte, das auch scheiterte. Wenn wir über den Widerstand im Nationalsozialismus sprechen, dann steht der 20. Juli sehr eindeutig im Vordergrund. Warum?
Ja, das hat wohl historische Ursachen. Und ich will erinnern daran, dass natürlich nach 1945 die Täter des 20. Juli als Verräter galten lange Zeit. Die Bundesrepublik Deutschland hat ziemlich lange gebraucht, um zu begreifen, dass das doch auch eine mutige Tat war und dass sie zu den Traditionen gehört, auf denen die Bundesrepublik gegründet ist. In der DDR war das genaue Gegenteil der Fall. Da wurde an den kommunistischen Widerstand erinnert, an die Tatsache, dass die Rote Armee Deutschland befreit hatte, einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hatte. Und der 20. Juli wurde verächtlich gemacht. Wir sollten die ganze Breite des Widerstands in Erinnerung haben, also nicht nur den 20. Juli, der ein besonders großes Netzwerk des Widerstands war, sondern auch die vielen kleinen, einsamen, verzweifelten Helden, von denen Georg Elser ein besonders gutes und schönes und gewichtiges Beispiel ist. Wir sollten die auch in Erinnerung behalten und zugleich nicht verdrängen, dass alle diese die Ausnahme waren. Kleine Minderheit. Der große Teil des deutschen Volkes ist dem Regime bis in den absoluten Untergang gefolgt, wie auch immer und aus welchen Motiven auch immer.
Sie haben, Herr Thierse, die DDR gerade erwähnt, wo bis in die 80er Jahre hinein der 20. Juli ja tatsächlich keine Rolle gespielt hat. Wie haben Sie das denn gesehen?
Nun ja, in der DDR lebend hat man ja nicht nur in der DDR gelebt, sondern war ja indirekt auch immer Teil der Bundesrepublik. Also der 20. Juli und wie er im Westen wichtiger wurde, das haben wir erlebt. Und ich erinnere mich, wie mein Vater immer mal wieder sagte, was wäre gewesen, wenn das erfolgreich gewesen wäre. Wie viele, unendlich viele Opfer hätten, wären nicht mehr gestorben, als schon an dieser wahnwitzige Gedanke, dass wir, dass Hunderttausende, dass Millionen Menschen vielleicht überlebt hätten, die Opfer in den KZs, die in letzten Nazi-Jahren noch hingerichtet wurden, die Opfer auf den Schlachtfeldern, die Opfer in den zerstörten Städten. Allein dieser Gedanke hat mich als junger Mann immer wieder beschäftigt. Das kann einen verrückt machen. Was wäre gewesen, wenn das glücklich gewesen? Umso mehr immer die Trauer, es ist schief gegangen und wir haben miteinander kollektiv, Ost wie West, die Folgen zu tragen.
Sie nehmen heute an einem Podiumsgespräch im Militärhistorischen Museum in Dresden teil, wo es auch um die Frage geht, ob der Widerstand um Stauffenberg, der ja mehr als 200 Personen, das muss man schon nochmal dazu sagen, umfasste mit sehr, sehr unterschiedlichen Vorstellungen, ob dieser Widerstand Vorbild für die Verteidigung der Demokratie sein kann. Welche Antwort haben Sie denn darauf?
Dass der 20. Juli zu den Traditionen der Bundesrepublik Deutschland gehört hat, davon bin ich überzeugt. Er ist Teil auch jener Demokratietraditionen, die für uns Deutsche doch auch wichtig sind. Vom 19. Jahrhundert, Rastatt, die 48er Revolution, die Weimarer Republik und bis hin zur Friedlichen Revolution 1989-90. Ich glaube auch, dass wir Deutschen so etwas brauchen können, vertragen können, Erinnerungen an Teile unserer Geschichte, für die wir uns nicht schämen müssen. Das ist doch nicht unwichtig. Zugleich kann man in Erinnerung am 20. Juli begreifen, wie sehr inzwischen auch der Widerstandsbegriff missbraucht wird, ja geradezu inflationär gebraucht wird, verramscht wird. Und sich daran zu erinnern, welchen existenziellen Charakter die Entscheidung der Verschwörer des 20. Juli hatte. Sie wussten, wenn es schief geht, kostet mich das Leben. Daran sollte man erinnern und daran soll man all diejenigen erinnern, die jetzt auf billigste Weise immer von Widerstand in unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft reden. Und von den Verschwörern, den Querdenkern bis hin zu den Rechtsextremen.
Für wie gefährlich halten Sie das denn, dass der Begriff des Widerstandes und der sogenannten konservativen Revolution von rechts beansprucht und missbraucht wird?
Das ist schon ein gefährlicher Umstand, den wir da sehen. Und wir müssen daran erinnern, dass ja nach unserem Grundgesetz in Artikel 20 es eine Passage gibt, dass es ein Recht auf Widerstand gibt. Das bezieht sich aber auf das Recht auf Widerstand zur Verteidigung der verfassungsgemäßigen Ordnung. Es gibt kein Recht zum Widerstand gegen die verfassungsmäßige Ordnung, sondern ein Recht auf Widerstand zu ihrer Verteidigung gegen all diejenigen, die sie angreifen und überwinden wollen.
Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident, über das Gedenken an den Widerstand des 20. Juli. Die Bühnen pausieren gerade, aber die Festspielsaison ist eröffnet. Gestern ging es auch in Salzburg los mit einem doch vielleicht etwas ungewöhnlichen Auftakt, nämlich Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Uraufgeführt 1727 an einem Karfreitag und auch heute fast immer an Ostern zu sehen. Dirigiert wurde die Matthäus-Passion in Salzburg von Theodor Kurenzis, der sonst in Europa so gut wie gar nicht mehr zu sehen ist, weil er sich vom russischen Angriffskrieg nicht distanzieren will und sein Orchester Musica Eterna mit russischen Geldern finanziert wird. Vor 2 Jahren gründete Kurenzis ein neues Orchester mit Musikern aus Westeuropa, Utopia heißt es, und das spielte gestern Abend auch in Salzburg. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war vor Ort. Vielleicht müssen wir erstmal die Frage klären, warum die Salzburger Festspiele mit der Matthäus-Passion aufmachen.
Das kann ich tatsächlich nicht wirklich beantworten. Das findet ja statt im Rahmen der Ouvertüre Spirituelle, die eben immer ungefähr eine Woche vor dem großen Premierenreigen in Schauspiel und Oper stattfindet. Und geistliche Musik bietet aus unterschiedlichen Regionen, von unterschiedlichen Religionen in den letzten Jahren. Und dieses Jahr ist das auch ein sehr bunter Strauß. Und vielleicht ist es trotzdem ein Statement, gerade im Hochsommer zu sagen, wir spielen dieses wirklich zentrale Werk sakraler Musik, das ja auch inklusive Pause dann mit 3,5 Stunden sehr lang ist und sehr herausfordernd ist für alle, auch natürlich für das Publikum, das vielleicht auch sich auf den einen oder anderen Schopp Wein während der Aufführung freut und das dann aber durchhalten muss und durchgehalten hat.
Die Geschichte von Jesus, die dürfte einigermaßen bekannt sein. Trotzdem die Frage, was wird eigentlich hier erzählt in Salzburg?
Es ist keine szenische Aufführung, und das meine ich jetzt, das ist tatsächlich fast naheliegend davon auszugehen, wenn man auf Kurenzis und seine früheren Projekte schaut. Einmal hat er ja gerne Stücke immer erweitert, indem er eben andere Kompositionen eingefügt hat und in dem auch szenische Elemente stattfinden. Oder denken wir an Peter Sellers, der die Bach-Passion auch szenisch umgesetzt hat, dass zum Beispiel einzelne Momente, einzelne Szenen herangezoomt wurden gleichsam und die jeweiligen Solisten dann uns ganz nahe kamen. Und das alles findet nicht statt. Es ist wirklich ein Konzert mit einer kleinen Volte vielleicht, dass nämlich mit Licht gearbeitet wird, ganz fein. Da gibt's dann gegen Ende einen Choral, der unglaublich leise und zart musiziert ist. Und da verdunkelt sich der Saal fast wie bei so einem Konzert von Grigori Sokolov. Das ist ja der Pianist, der immer gern im fast Dunklen spielt. Also damit wird ein bisschen gearbeitet. Und die, in Anführungszeichen, zweite Reihe der Solisten, der Gesangssolisten, kommt aus dem Utopia-Chor hervor und fügt sich dort auch harmonisch dann wieder ein anschließend. Ganz interessant, die Jesus-Figur, Florian Bösch, singt das mit ziemlich rauem, kernigem Timbre, ist ganz vorne links positioniert und wirkt wirklich als eine Art von wütendem Missionar, könnte man sagen, oder auch Leidens- und Schmerzensmann. Das ist durchaus ein szenisches Element, während der Evangelist Julien Prégardien, wunderbar Martinoa, wunderbar gesungen, der so ein bisschen auf und ab geht und zwischen den verschiedenen Gruppen in Chor und Orchester vor allen Dingen hin und her geht. Also es sind leichte szenische Momente. Zum Szenischen gehört auch, dass Kurenzis sich völlig harmonisch einfügt und das übliche Fuchteln, was man von ihm kennt, und dieses extravagante Auftreten hier überhaupt nicht der Fall ist. Jetzt hören wir doch mal, würde ich sagen, hinein in den Schluss, den eigentlich jeder und jede kennt, die irgendwie schon mal Bach gehört haben. Das Irre an dieser Aufführung ist, dass es eigentlich wirklich fast in Anführungszeichen klassisch ist. Es wird nicht irgendwie übertrieben.
Es klingt aber auch einigermaßen flott, finde ich.
Eben. Es wird nicht historisch informiert jetzt besonders gearbeitet. Es ist relativ flott, wobei er manchmal sich auch durchaus dann Zeit lässt, da wo es passt, Kurenzis. Und der Chor vor allen Dingen, aber auch das Orchester, die sind so genau und auf den Punkt dirigiert. Der Chor ist textverständlich wie alle Solisten. Also das ist eine 1A-Aufführung und in Anführungszeichen diese Umstrittenheit von Kurenzis wird natürlich bleiben. Ich muss aber sagen, wenn man so eine Qualität bekommt, möchte man das eigentlich nicht missen. Und das haben große Teile des Publikums ähnlich gesehen. Es gab also doch ziemlich, ziemlich großen Jubel.
Ja, und Florian Fuchs war gestern Abend beim Auftakt der Salzburger Festspiele, wo Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion gezeigt wurde, dirigiert von Theodor Kurenzis. Unsere Freundschaft erachten wir als höchstes Gut. Diesen Satz schrieben der Sozialphilosoph Max Horkheimer und der um ein Jahr ältere Soziologe Friedrich Pollock wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg auf. Die Freundschaft der beiden sollte bis zum Tod Pollocks 1970 halten. Beide werden später prägende Figuren des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, dessen Lehre die kritische Theorie das 20. Jahrhundert maßgeblich prägte. Überhaupt spielt bei der später sogenannten Frankfurter Schule die Freundschaft eine große Rolle, weswegen wir heute innerhalb unserer Gesprächsreihe Freund und Feind über das Institut und seine Protagonisten und Protagonistinnen sprechen wollen. Dazu haben wir den Historiker Philipp Lehnhardt von der University of California in Berkeley eingeladen, der nicht nur eine Biografie über Friedrich Pollock geschrieben hat, sondern unter dem Titel Café Marx auch eine Geschichte des Instituts für Sozialforschung. Café Marx, so wurde das Gebäude des Instituts sowohl bewundernd als auch abschätzig genannt. Ich habe Philipp Lehnhardt gefragt, wie viel Freund-Feind-Logik in diesem Begriff Café Marx steckt.
Also Café Marx ist natürlich, klingt erstmal ein ganz wie ein netter, harmonischer Begriff. Das Café, in das man gerne geht, sitzt mit Freunden, einen Plausch hält und den Gott einen guten Mann sein lässt. Aber der zweite Teil des Namens Marx verweist natürlich schon auf die großen ideologischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Der Marxismus steht im Zentrum von Anfang an. Und natürlich war es einerseits sehr reizend und reizvoll für alle Teile eigentlich der Linken in der Weimarer Republik in dieses Café Marx, also das Institut für Sozialforschung, zu gehen, dort zu lernen, zu lehren, zu streiten, zu forschen und so weiter. Auf der anderen Seite geriet das Institut aber eben auch sehr früh ins Visier sowohl der Polizeibehörden als auch natürlich des politischen Gegners oder, um es passender mit der Sendung, mit dem Sendungstitel zu sagen, des politischen Feindes, also der Reaktion, später natürlich auch der Nationalsozialisten.
Jetzt habe ich vorhin über die Freundschaft zwischen Horkheimer und Pollock gesprochen. Horkheimer ist von heute aus gesehen auch deutlich bekannter als Pollock. Aber was würden Sie sagen, wie wichtig war eigentlich diese Freundschaft, diese persönliche und intellektuelle Freundschaft auch für das Institut?
Ja, also Pollock war eine ganz zentrale Figur. Deswegen habe ich ja auch die Biografie vor einigen Jahren über ihn geschrieben und ihn so ein bisschen aus dem Schatten herausgeholt. Er war aber immer derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund agiert hat, also der die Verwaltung und die Finanzen übernommen hat, der selber auch ein wichtiges wissenschaftliches Werk geschrieben hat. Aber er war nie die Figur, die so im Vordergrund stand. Wie Sie richtig sagen, die Freundschaft zwischen Horkheimer und Pollock nimmt hier eine ganz besondere Bedeutung ein, denn Horkheimer und Pollock als Direktor bzw. Vizedirektor des Instituts bildeten gewissermaßen den Nukleus all dessen, was am Institut passierte, also der innerste Kreis, die auch zusammen lebten in einer Wohngemeinschaft unweit von Frankfurt im Taunus. Und da wegweisende Entscheidungen trafen. Und wie so sozusagen Ringe um diese beiden, um dieses Freundespaar herum, schwebten dann sozusagen die anderen Mitarbeiter mit ja abgeschwächt wichtigen Rollen im Institut. Aber ganz zentral, wirklich über Jahrzehnte, war diese lebenslange Freundschaft zwischen Pollock und Horkheimer, die das Institut auch als ein Lebensprojekt eigentlich betrachtet und nicht nur als einen Beruf.
Max Horkheimer hat alles Totalitäre abgelehnt. Ist die kritische Theorie, jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert, eine Art zu denken, die aus der Freund-Feind-Logik das Beste macht?
Also Freund-Feind spielt natürlich eine Rolle in den theoretischen Debatten, weil sehr klar, dass das Programm der Ideologiekritik natürlich herausgearbeitet wird, was eigentlich hinter einem bestimmten Text, einer bestimmten Philosophie steckt. Also die Auseinandersetzung zwischen Adorno und Heidegger beispielsweise, später in den 60er Jahren, könnte man dafür nehmen als eine Freund-Feind-Bestimmung durchaus, aber nicht in einem dezisionistischen, Karl-Schmidtschen Sinne, sondern wirklich als ideologiekritische Entlarvung sozusagen des faschistischen Charakters dieser heideggerschen Philosophie. So würde Adorno das wahrscheinlich beschreiben.
Jetzt wurde das Institut für Sozialforschung schon relativ kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten geschlossen. Horkheimer, Adorno und andere sind ins Exil gegangen in die USA und kommen dann Ende der 1940er Jahre wieder zurück nach Frankfurt. In eine Situation, in der man eben nicht weiß als Exilant, wer jetzt beim Nationalsozialismus mitgemacht hat, wer dagegen war. Also da kommen Menschen zusammen, die nicht wissen, was der jeweils andere in der Vergangenheit gemacht hat. Was haben Sie in Ihren Forschungen dazu, auch bei der Auswertung von Quellen dazu herausgefunden?
Ja, also man kann ganz klar feststellen, dass dieser Schutzraum, von dem ich gerade gesprochen habe, den die Freundschaft bildet, den dieser Kreis auch zusammenhält, dass der auch nach 45 natürlich eine Rolle spielt im Sinne einer Vertrauensgemeinschaft. Das heißt, alle, die irgendwie außen sind, denen misstraut man erstmal. Es ist immer der Verdacht erstmal da in Deutschland dann, dass man es mit ehemaligen Nationalsozialisten zu tun hatte, wenn man es nicht wusste. Und die Wahrscheinlichkeit war ja auch recht hoch. Gleichzeitig gab es aber auch jene, von denen man ganz genau wusste, was die gemacht haben, oder ziemlich genau wusste, was die gemacht haben. Also es gab etwa den Rektor der Frankfurter Universität von 49 bis 51, Boris Rajewski, ehemaliges SA- und NSDAP-Mitglied, mit dem man irgendwie umgehen musste. Und da hat Horkheimer einen sehr pragmatischen Umgang eigentlich eher gehabt. Natürlich hat er versucht, nicht den unbedingt zu unterstützen oder so, das nicht, aber hat eben versucht, da pragmatisch mit umzugehen. Aber gleichzeitig war das Misstrauen gegenüber der deutschen Gesellschaft, vor allem der älteren Generation, doch sehr, sehr groß.
Sie schreiben ja auch darüber, wie auf der anderen Seite Adorno vor den Studierenden steht, die, das merkt er, glaube ich, dann doch sehr eindrücklich, die NS-Ideologie mehr oder weniger verinnerlicht haben. Er ist der Professor mit den jüdischen Wurzeln, der aus Deutschland fliehen musste und jetzt den jungen Leuten kritische Theorie nahebringen muss. Gibt es dazu Aufzeichnungen, was Adorno darüber gedacht hat?
Ja, es gibt ziemlich viele Bemerkungen eigentlich darüber, über die Studierenden. Und man muss sagen, dass grundsätzlich, insbesondere Adorno, aber nicht nur Adorno, erstmal sehr optimistisch und sehr positiv den Studierenden gegenüberstand. Eine große Wissbegierde und Neugier und Lernwilligkeit der Studierenden registriert hat und da ganz begeistert war. Das ändert sich natürlich später auch ein bisschen, wobei man sagen muss, dass die berühmten 68er eher dann eine ambivalente Haltung hatte. Also einerseits ganz nahe Beziehungen, also viele der aktivistischsten Studenten waren seine unmittelbaren Schüler, mit denen er auch engen persönlichen Kontakt hatte. Auf der anderen Seite sah er aber auch bestimmte Radikalisierungstendenzen als problematisch an und entdeckte da durchaus auch teilweise faschistische Züge dann drin, teilweise. Man darf es nicht übertreiben, er war da wirklich sehr ambivalent, aber er sah natürlich trotzdem diese Gefahr eines Fanatismus, sagen wir jetzt mal. Auf der anderen Seite von den Studierenden gab es natürlich eben auch dann durchaus die Wahrnehmung, Adorno und Horkheimer und so weiter haben den Marxismus verraten, sind gar nicht mehr radikal, haben die Revolution verraten. Und eigentlich müssen wir uns jetzt auch gegen die richten.
Es gibt ein Interview mit Horkheimer, wo er sinngemäß sagt, sein wichtigstes Werkzeug sei der Zweifel. Wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart schauen, ist das vielleicht etwas, was wir heute noch von der, neben vielen anderen Dingen natürlich, von der Frankfurter Schule, von der kritischen Theorie, vom Institut für Sozialforschung lernen können, dass statt Eindeutigkeit doch der Zweifel den besseren Blick auf die Verhältnisse liefert?
Ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, da habe ich meine Zweifel, aber ich sage vielleicht lieber, dass ich das ganz genauso sehe. Ich glaube wirklich, der Zweifel und auch die Selbstkritik, die Selbstbefragung der eigenen Gewissheiten, dafür steht sicherlich die kritische Theorie und zwar auch wirklich in einem historischen Sinne. Also immer wieder zu hinterfragen, ist das noch zeitgemäß, was ich eigentlich für richtig halte? Stimmt das überhaupt? Stimmen eigentlich die Grundvoraussetzungen, auf denen diese Gewissheiten basieren? Genauso wie die kritische Theorie mit dem Marxismus, auch mit der Psychoanalyse umgegangen ist, immer wieder sich zwar in eine Tradition zu stellen, aber gleichzeitig auch zu hinterfragen, zu aktualisieren, neu zu denken, das ist, denke ich, was wir durchaus von der kritischen Theorie mitnehmen können.
Das Institut für Sozialforschung als Schutzraum für die Freundschaft. Mit dem Historiker Philipp Lehnhardt habe ich über die Frankfurter Schule gesprochen. Das vor etwas mehr als 100 Jahren geschriebene Gedicht »The Second Coming« von William Butler Yeats ist vor allem für seine Zeile »Things fall apart, the center cannot hold« berühmt, sinngemäß »Alles zerfällt, die Mitte hält nicht mehr«. Vielleicht, weil diese Zeilen die Überschrift zu den Erschütterungen des 20. Jahrhunderts sein könnten. Die 25. Ausgabe des Berliner Poesiefestivals fragte gerade bei der Eröffnung, was passieren würde, wenn man wieder aufbauen und die Mitte halten würde. Ob es darauf eine Antwort gab, das weiß Cornelius Wüllenkemper, der beim Poesiefestival zugehört hat. Der Zweifel jedenfalls spielt auch hier eine Rolle.
Ist Dichtung ein Instrument, um die Welt anders zu betrachten, als wir sie zu kennen glauben? In ihrer Eröffnungsrede fragte Festivalleiterin Katharina Schultens, welche Ansprüche denn eigentlich an Poesie gestellt werden müssten und ob gesellschaftliche, gar politische Relevanz wirklich ein Kriterium der Kunst sei.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass der Zweifel ein valides Mittel der Sprachkunst ist und dass Gedichte Verletzungen und Ambivalenzen nachgehen dürfen sollen. Müssen? Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass manche Gedichte mehr verstehen als diejenigen, die sie schreiben, und manche weniger.
Im Lindengarten in der Akademie der Künste in Berlin untersuchten das zunächst ganz klassisch die etablierten Vertreter der deutschen Gegenwartsdichtung, darunter etwa Volker Braun, Katrin Schmidt und Ulrike Dresner. Monika Rink wandte sich in ihren neuen, dynamisch-ironisch aufgeladenen Gedichten an einen gewissen Müden, mit dem womöglich der Mensch gemeint war.
Werden wir wirklich mit dem Verbrenner in die Unterwelt fahren? Sieht ganz danach aus.
Auch der Dichter und Dramatiker Volker Braun, er begeht in diesem Jahr sein 60. Bühnenjubiläum, las hochaktuell und zeitkritisch über eine Wolke des Vergessens, die als mächtiges Dunkel hinter der Menschheit herzieht. Bei der 4 Jahrzehnte jüngeren US-Amerikanerin Ann Cotton dagegen ging es um die Dichterzunft, vorgetragen im Stil einer abgestürzten KI.
Wir steckten die Köpfe durch die Fenster des Narrenturms und wohnten einer langen Veranstaltung bei, die uns inkludierte. In der Gegenwart Schriftstellernie,
Die Gegenwart hielt beim Poesiefestival immer wieder Einzug, im Rahmen der Lesungen im öffentlichen Raum, etwa in der Bibliothek Marzahn. Das Kollektiv U8 führte in einem auf Asphalt geschriebenen Langgedicht auf Arabisch, Französisch und Englisch sehr konkret vor, wie Sprachen, Kulturen und Anliegen nicht kollidieren, sondern sich zu einem Poesieteppich verweben. Auch beim Panel über Writing Class, über Klassismus und Ausgrenzung im Literaturbetrieb, wurde die Öffnung des Festivals deutlich. Zugeschaltet war die chinesische Wanderarbeiterin und Dichterin Sheng Xiangxiong. Sie forderte, die Poesie müsse ihren Fokus richten auf Menschen, die hungern und frieren.
Ich habe gesehen, welchen Schaden die Industrialisierung in Geist und Körper der Arbeiter anrichtet und wie sie die Natur zerstört. Für mich wurde die Dichtung zum wichtigsten Kanal, mich mit der Realität zu konfrontieren und mich selbst darin zu verorten. In meinen Gedichten geht es um die Lebensumstände der chinesischen Wanderarbeiter, ihre Freuden und ihr Schmerz, ihre Träume und ihre Hoffnungen.
Wie Dichterinnen und Dichter versuchen, die Zumutungen der Realität sprachlich zu katalysieren und damit zu bewältigen, konnte man besonders eindrücklich beim Poesiegespräch über die Ukraine erleben. Marianna Kianowska gab in spirituellen Eingebungen Verstorbenen eine Stimme und zeigte sich zugleich überzeugt, dass Dichtung als visionäres Medium die Realität formt. Magisch-mystische Elemente spielten auch im poetischen Tagebuch der in den USA lebenden Ukrainerin Oksana Maximtschuk eine Rolle.
Einige meiner Gedichte sind aus der Vorstellung entstanden, wie das schlimmste Zukunftsszenario aussehen würde und wie wir reagieren könnten und sollten. Heute wirkt es so, als seien diese Texte nach Russlands Großoffensive 2022 entstanden, was aber nicht der Fall ist. Sie entstanden davor, um auf das vorzubereiten, was noch kommen könnte. Ich hatte die Illusion, ich könnte die Zukunft verhindern, indem ich sie formuliere.
Maximtschuks Texte über gestohlene Zeit, Drohnenflüge oder die Dichter auf der anderen Seite des Krieges scheinen die Vermutung der Festivaldirektorin Katharina Schultens zu belegen, dass Gedichte manchmal mehr wissen als diejenigen, die sie schreiben. Das Poesiefestival Berlin zeigte vielgestaltig und eindrücklich, dass das nicht nur in Kriegszeiten gilt, denn Sprachkunst bringt immer wieder eine zweite, oft verdeckte Ebene des Wissens und Erlebens hervor.
Cornelius Wöhlenkemper über das 25. Poesiefestival Berlin, das morgen zu Ende geht. Am 24. Juli starten die Bayreuther Festspiele, ganz traditionell mit Streit schon im Vorfeld. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Moronic, also schwachsinnig, so zitiert selbst die Times in London Wagner-Fans zur Idee von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, bei den Bayreuther Festspielen neben Wagner noch andere Werke aufzuführen, wie etwa die Kinderoper Hänsel und Gretel. Jetzt hat Bayerns Kunstminister Markus Blume den Vorschlag abgeschmettert. Frau Roth hat den Mythos Bayreuth nicht verstanden, konterte er, und der Freistaat Bayern als Gesellschafter würde einer dafür nötigen Satzungsänderung nicht zustimmen. Gestern Abend wurde Christoph Ingenhofen als Architekt des Jahres ausgezeichnet. Parallel dazu startete in Berlin eine Ausstellung über den von Ingenhofen entworfenen Hauptbahnhof Stuttgart 21. Einem seit jeher heftig kritisierten Bauprojekt, das auch nach 14 Jahren nicht abgeschlossen ist, sodass selbst die verbittertsten Gegner mittlerweile alt und müde geworden seien, hieß es kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gefragt, wie sich Großprojekte wie Stuttgart 21 mit einer ressourcenschonenden Architektur vereinbaren lassen, sagte Ingenhofen in Deutschlandfunk Kultur.
Wenn man den Bahnhof selbst betrachtet, muss man sagen, im Hinblick auf die Baumaterialien kann er dem heute nicht ganz gerecht werden. Im Hinblick auf den Betrieb dieses Bahnhofs ist er vorbildlich, weil er weder für Kühlung noch für Heizung noch für Ventilation noch für Licht Energie braucht. Und insofern hat er natürlich schon sehr viel von dem vorweggenommen, was man heute diskutiert. Und es zeigt auch ein wenig, wie Großprojekte sein können.
So Christoph Ingenhofen, der sich für den Streit um sein Großprojekt offenbar wenig verantwortlich fühlt. Immer mehr Kulturschaffende in den USA zeigen sich dieser Tage besorgt über den Wahlkampf. So etwa Schauspielerin Sharon Stone und Autor T.C. Boyle. Er äußert sich heute in der Taz auch recht drastisch zum Attentat auf Donald Trump. Er habe sich die Schüsse selbst zuzuschreiben, sagte der 73-Jährige, denn die Republikaner seien die Partei der Waffennarren. Mit Trump als Präsident prophezeit Boyle den USA eine faschistische Zukunft. Aber auch an Joe Biden richtet der Bestsellerautor das Wort. Er solle von der Präsidentschaftskandidatur zurücktreten. Es gebe jüngere Leute, die Trump schlagen könnten, etwa Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. So ein düster gestimmter Boyle heute in der Taz.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Ich sag's nochmal, das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In den USA wird die Frage diskutiert, wer Joe Biden bei einem Rückzug ersetzen könnte. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.